HR Info. Himmel und Erde.
Wir dürfen nicht reisen, viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Wir dürfen uns nicht mit anderen Menschen treffen. Man glaubt es kaum, dass wir in einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaft leben. Viele Freiheitsrechte bleiben im Moment auf der Strecke. Um des größeren Gutes der Gesundheit willen gab es zum Beispiel für die Juden kein Pessach in diesem Jahr, für die Christen kein Ostern in Gemeinschaft und für die Muslime wird auch der Ramadan, der am kommenden Freitag beginnt, so ganz anders. Wie viel Freiheit darf sich der Staat nehmen, auch gegenüber den Religionen? Das ist Schwerpunktthema heute Morgen bei Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Schönen guten Morgen. Am vergangenen Mittwoch hat die Kanzlerin verkündet, wie es weitergehen soll mit den Einschränkungen in der Corona-Krise. Und die Verabredungen stellen uns weiter auf eine Geduldsprobe. Wie steht es verfassungsrechtlich mit den massiven Einschränkungen unserer Freiheitsrechte? Wie ist das zu bewerten? Meine Kollegin Petra Diebold hat dazu um eine Einschätzung gebeten von Heribert Prantl, ein studierter Jurist, Journalist und Autor. Lange Zeit war er Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger werden wegen Corona also auf vorerst unabsehbare Zeit beschnitten und aufgehoben. Petra Diebold fragte Heribert Prantl, halten Sie diese massiven Eingriffe für vertretbar?
Ich halte sie auch nicht für vertretbar. In dieser Massivität, in dieser Unverhältnismäßigkeit, in dieser Rigorosität und in dieser Undifferenziertheit. Nun ist es verständlich, dass man in Reaktion auf eine wirklich große Gefahr schnell reagiert. Aber ich sehe nicht, dass Kinder ihre sterbenden Eltern in der Palliativstation, im Altenheim nicht oder nur ganz eingeschränkt besuchen können. Das sind Eingriffe, man sagt immer so, Grundrechte eingeschränkt. Aber da wird massiv in persönlichste, in intimste Beziehungen eingegriffen. Da müssen Menschen, alte Menschen, allein sterben. Ich weiß, die Corona ist gefährlich, aber ich habe den Eindruck, die Art und Weise, wie man reagiert, ist mindestens genauso gefährlich.
Im Moment sind es ja auch so die Virologen, deren Aussagen und Einschätzungen darüber entscheiden, wie viel oder wie wenig Freiheiten wir haben. Wie sehen Sie das?
Na Gott, ich akzeptiere und respektiere den Sachverstand der Virologen und der Epidemiologen. Aber ich sehe auch, dass Herr Drosten vor 4 oder 5 Wochen noch gesagt hat, die Masken sind Unfug, die helfen gar nichts. Und jetzt vertritt er das Gegenteil und die ganze Welt soll mit Masken rumlaufen. Ich bin kein Experte, ich weiß es nicht. Aber ich sehe, dass auch die Experten hin und her schaukeln in ihren Meinungen. Und wir sind eine Demokratie, keine Virologratie. Und ich meine, bei der Entscheidung darüber, welche Einschränkungen wir uns zumuten, da müssen nicht nur Virologen entscheiden, da muss die Gesellschaft in ihrem ganzen Spektrum entscheiden. Und mir wird nicht nur unwohl, sondern ganz übel bei dem Gedanken, dass diese Maßnahmen womöglich auch künftig bei großen Krisen wie eine Art Blaupause gelten, dass Grundrechte so schnell abgeräumt werden, dass man sich an so etwas gewöhnt. Man darf sich an so etwas nicht gewöhnen.
Welche Freiheiten sehen Sie besonders bedroht?
Naja, was wirklich bedroht ist, liegt ja auf der Hand. Die Versammlungsfreiheit ist bedroht. Ich kann nicht, die Demonstrationsfreiheit ist bedroht. Ich kann ja nicht demonstrieren. Ich darf mich nicht versammeln. Die Bewegungsfreiheit, die Freizügigkeit, die Reisefreiheit. Ich kann durch die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes gehen und überall sagen, eingeschränkt, weggefallen. Und so etwas geht nicht lange gut. Und man muss wirklich, und das ist meine Forderung, meine dringende Bitte, man muss differenzieren. Man kann nicht über den Kamm scheren, so wie es derzeit geschieht. Die Art und Weise, wie der Staat in die Religionsfreiheit eingreift, das halte ich für völlig indiskutabel. Die Kirchen müssen selber darüber entscheiden, ob und wie sie Gottesdienste feiern. Das kann nicht der Innenminister anordnen. Was jetzt passiert mit der Fortsetzung dieser Verbote, man setzt Gottesdienste gleich mit Konzerten in irgendwelchen Konzertsälen. Ein Gottesdienst ist kein Konzert. Ein Gottesdienst ist für die Gläubigen der Kontakt mit Gott, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und dass sich der Staat anmaßt, diesen Kontakt nach seinen Vorstellungen zu regeln, ist eine Ungeheuerlichkeit. als Vorsitzender der Bischofskonferenz würde ich mir das nicht gefallen lassen. Ich wäre in meiner Kritik noch viel lauter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann, wenn es diese Maßnahmen überprüfen wird, hier sagen wird, das war schon in Ordnung. Man kann es für die erste Woche, meinetwegen auch für die zweite Woche akzeptieren, aber es müssen die Kirchen selber regeln, wie sie auf die Corona-Krise antworten, dass hier der Staat vorschreibt, ihr dürft keine Gottesdienste mehr feiern. Das ist ein brutaler Eingriff in die Religionsfreiheit, wie ich immer nicht vorstellen konnte.
Wie viel Freiheit darf man Bürgern und darf man Gläubigen nehmen? Das waren verfassungsrechtliche Erwägungen im Gespräch mit dem Autor und Journalisten Heribert Prantl. Er selber ist auch Jurist. Lange Zeit war er Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung in München. Der Unmut besonders der katholischen Kirche war unüberhörbar, nachdem Kanzlerin Merkel am Mittwoch verkündet hatte, dass Bund und Länder am Gottesdienstverbot zur Eindämmung der Corona-Pandemie festhalten wollen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, erklärte, angesichts erster Lockerungen in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens könne er das nicht nachvollziehen. Es gab also raschen Gesprächsbedarf. Am vergangenen Freitagvormittag kamen dann Innenstaatssekretär Markus Kerber mit Vertreter der Religionsgemeinschaften in Berlin zusammen. Als Vertreter der katholischen Kirche war Prälat Karl Jüsten dabei, der Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe, Katholisches Büro in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Jüsten.
Guten Morgen.
Herr Jüsten, gibt es Aussichten auf eine Lockerung?
Ja, ich bin da ganz guten Mutes. Die Zeitschiene, die wir ins Auge gefasst haben, sieht vor, dass am 30. April das Kabinett und die Ministerpräsidenten ja nochmal zusammenkommen, um weitere Schritte in der Corona-Krise zu besprechen. Wir gehen fest davon aus, dass da der Beschluss gefasst wird, dass das Gottesdienstverbot aufgehoben wird. Bis dahin sind die Religionsgemeinschaften fleißig und treffen Regelungen, unter welchen Bedingungen denn künftig in Gottesdienste wieder stattfinden können. Wir versuchen das möglichst einmütig hinzubekommen. Trotz der Unterschiedenheiten der Religionen, allen gemeinsam soll sein, dass sie eben die besonderen Schutzvorschriften in der Corona-Epidemie bewahren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das Abstandsgebot einhalten, dass also zwischen den Gläubigen 1,5 bis 2 Meter Platz ist, dass wir beim Singen auch darauf achten, dass nicht eine Speichelentwicklung da ist, die eine Ansteckungsgefahr erhöht. Wir werden darauf achten, dass beim Kommunionempfang ein Weg gesät wird, dass die Menschen die Kommunion so empfangen können, dass sie sich dabei nicht anstecken.
Wenn man sich das konkret vorstellt, Herr Prälat Jüsten, dann müssten ja im Grunde dann auch Zugangskontrollen entstehen. Also man muss wissen, wie viele Leute bei dieser Abstandsregel dann eigentlich in eine Kirche passen. Und dann muss man sagen, du kommst hier nicht rein.
Genauso wird es sein. Man muss gucken, wie groß sind die Kirchen. Die meisten Kirchen sind ja heute schon viel größer als die Gottesdienstbesucherzahlen, sodass das für viele Kirchen gar kein Problem darstellt. Für kleinere Kirchen, für Dorfkirchen wird das ein Problem sein. Da wird man möglicherweise mehrere Gottesdienste anbieten müssen am Sonntag oder aber eben ausweichen in die Natur oder in größere Säle, die ja in der Regel in den Orten da sind. Da kann das auch mal ein Gemeindesaal sein. Das Bistum Köln überlegt sogar ein Ticketing-System einzuführen. Danach ist es möglich, dass die Leute sich rechtzeitig anmelden können. Dann können wir sogar auch Listen führen, wer wann wo auf welchem Platz sitzt. Also ich glaube, es gibt fast keinen gesellschaftlichen Bereich in unserem Land, wo die Regeln der Pandemie so eingehalten werden können wie im Gottesdienstbereich.
Gehen Sie davon aus, dass dann die Feiernden mit einem Mundschutz in der Kirche sein werden?
Also es wird sicher so sein, dass zum Selbstschutz das sicher sinnvoll ist oder eben auch zum Schutz von anderen. Ob wir das nun vorschreiben, das ist noch offen. Die Bundeskanzlerin und das Kabinett hat es ja jetzt nicht vorgeschrieben, aber es wird sicher eine dringende Empfehlung sein.
Also wenn das so einfach ist, die hygienischen Maßnahmen einzuhalten, das so stellen Sie es jetzt im Moment dar, dann fragt man sich natürlich, warum ist es dann 4 Wochen lang nicht möglich gewesen?
Ja, die Frage hat ja der Bischof Betzing ja auch gestellt, als er von dem Verbot der Kanzlerin erfahren hatte. Nun sind wir heute natürlich auch ein bisschen über die Corona-Epidemie weiter als noch vor 4 Wochen. Und die Ansteckungszahlen gehen ja auch zurück. Das trägt ja, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, dem alles Rechnung.
Wer wird das Ganze ausarbeiten? Gibt es da am Ende einen Flickenteppich der Länder oder gibt es da eine Bundesregelung?
Also es ist in der Tat so, dass natürlich aufgrund des Religionsverfassungsrechts das alles Länderangelegenheit ist, dass die konkreten Absprachen zwischen den Landeskirchen, den Diözesen, den Moscheegemeinden und den Synagogengemeinden oder den orthodoxen oder welchen Gemeinden auch immer auf Landesebene zu vereinbaren sind. Aber wir waren uns heute einig in der Runde, dass wir möglichst zu vergleichbaren und ähnlichen Regelungen kommen und dass es keinen Flickenteppich in Deutschland gibt.
Es gibt ja viele, die ein bisschen Empörung erkennen lassen. Bei Bischof Betzingen hörte man das zwischen den Zeilen auch durch, dass die Politik so mit den Kirchen und mit der Glaubensfreiheit umgeht. Würden Sie ihm dazu stimmen?
Naja, das Bundesverfassungsgericht hat ja vor Woche dazu ein Urteil gefällt und eine extrem hohe Auflage gemacht, unter welchen Bedingungen die Religionsfreiheit nur eingeschränkt werden kann. Und dass da die Menschen sich empören, dass das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aufrechterhalten bleibt, das kann ich schon verstehen. Zumal es nicht unbedingt notwendig sein müsste.
Prälat Karl Jüsten, Leiter des Kommissariats der Deutschen Katholischen Bischöfe, Katholisches Büro in Berlin. Haben Sie vielen Dank für diese Einschätzung und Ihre Erfahrungen von dem Gespräch am Freitagmorgen mit den staatlichen Stellen in Berlin.
Ja, bitteschön und auf Wiederhören.
HR Info. Himmel und Erde.
Für die Muslime ist der Ramadan, der Fastenmonat, der am kommenden Freitag beginnt, ein wichtiges religiöses Ereignis. Vor allem kommen normalerweise sehr viele Gläubige in den Moscheen zusammen. Doch durch die Kontaktverbote ist dieser Austausch unterbunden. Neben der Sehnsucht vieler Gläubiger nach der Gemeinschaft gibt es auch finanzielle Dimensionen dieses Kontaktverbotes. Denn während des Ramadans werden üblicherweise die meisten Spenden für das Vereinsleben gesammelt. Volker Siefert über den anderen Ramadan in Corona-Zeiten.
Was ist wichtiger, religiöse Regeln am Ramadan einhalten oder die Ausbreitung des Coronavirus verhindern? Die Antwort von Salih Özkan ist eindeutig. Der DİTİB-Landesvorsitzende sagt:
Letztendlich ist das oberste Gebot, Menschenleben zu retten. Und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Dementsprechend müssen wir darauf verzichten dieses Jahr.
DİTİB ist der deutsch-türkische Moscheeverband. Er hat knapp 90 Mitgliedsgemeinden in Hessen. Viele lokale Vereinsvorsitzende melden sich bei Özkan. Sie spüren, dass ihnen etwas Wichtiges fehlt.
Die Mitglieder haben Sehnsucht, sich zu sehen, das gemeinschaftliche Gebet zu verrichten, was hier empfohlen ist. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, dann in diesen Notsituationen zu Hause das Gebet zu verrichten. Das können wir noch abfedern.
Doch weniger abfedern lassen sich möglicherweise für die Moscheen in diesem Jahr die finanziellen Einbußen. Das meint Hüseyin Kurt. Er vertritt die Arbeitsgemeinschaft der türkischen Moscheevereine in Frankfurt. Er denkt dabei an die gemeinsamen Iftar-Essen in den Moscheen, die zum Ramadan gehören.
Diese Essen werden ja von den Gläubigen gespendet. Und mit der Spende sind die Gläubigen also sehr viel großzügiger. Gell? Also für eine Iftar-Essen, da werden Materialien manchmal von den Geschäften gesammelt und freiwillige Menschen kochen da. Und wenn die Leute dann spenden, da kommen schon ja große Mengen zusammen.
Die Spenden im Ramadan reichen für mehrere Monate. Miete, Heizung oder auch Personalkosten können davon bezahlt werden. Die Einnahmen sind fest in die Haushalte der Moscheen eingeplant. Fallen sie weg, könnte es Probleme geben. Die Arbeitsgemeinschaft der Moscheen hat die Landesregierung und die Stadt Frankfurt angeschrieben, um Hilfe gebeten.
Aufgrund der Corona-Krise soll es um Gottes Willen nicht dazu kommen, dass also Moscheen ihren Betrieb einstellen müssen. Das wäre großer Verlust.
Hüseyin Kurt geht davon aus, dass auch ohne gemeinschaftliches Fastenbrechen Spenden reinkommen, online zum Beispiel. Aber es dürfte einfach weniger werden, wenn Menschen sich nicht begegnen. Kommende Woche führt die Landesregierung mit den Glaubensgemeinschaften ein Gespräch, wie es weitergeht, ob und wann es Lockerungen geben wird. Für die meisten Muslime dürfte aber feststehen, ein Ramadan, wie sie ihn kennen, wird es dieses Jahr nicht geben.
Der Ramadan in Corona-Zeiten, welche Auswirkungen das für die Moscheen hat, berichtete Volker Siefert. HR Info, Himmel und Erde. Wir kümmern uns heute Morgen um das Stichwort Freiheit. Die Religionsfreiheit ist das eine. Die äußeren Freiheiten, die zurzeit sehr eingeschnitten sind, vor allen Dingen die Bewegungsfreiheit, spielen dabei eine Rolle. Aber es gibt angesichts der äußeren Unfreiheit, die viele von uns jetzt in der unterschiedlichsten Weise erleben, ja noch eine andere Dimension von Freiheit, das ist die innere Freiheit. Und da wollen wir der Frage nachgehen, wie weit die innere Freiheit eigentlich von der äußeren Freiheit eingeschränkt werden kann. Und wir hören dazu zunächst Lebenserfahrungen eines Kollegen, Andreas Winkel. Hier im Hessischen Rundfunk ist er als Redakteur tätig, der ein Leben im Rollstuhl führt, der nicht auf eigenen Füßen laufen kann. Behinderung und Freiheit, das scheint nicht zusammenzupassen. Man sagt ja auch, da ist jemand an den Rollstuhl gefesselt, und in diesem Bild steckt ja nun gar nichts von Freiheit und von Freisein. Petra Diebold hat Andreas Winkel dazu befragt.
Andreas, du kannst den Rollstuhl ja nicht einfach stehen lassen und loslaufen. Wie sehr begrenzt das deine Freiheit?
Der Rollstuhl ist eine große Einschränkung für mich. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das beginnt schon am frühen Morgen. Wenn ich aufstehe, um aus dem Bett rauskrabbel im Grunde genommen und mich an den Frühstückstisch setze, dann habe ich schon das erste Mal richtig viel Arbeit geleistet und die Leute, die mich dabei unterstützen, auch. Also da merke ich schon mit dem ersten Schritt in den Tag, uiuiui, es ist eine echt anstrengende und herausfordernde Situation. Kann man nicht leugnen.
Mhm. Andreas, hast du denn das Gefühl, ein Leben mit beschränkter Freiheit zu leben?
Es ist in jedem Fall ein Leben mit beschränkter Freiheit, aber es ist kein unfreies Leben. Du hattest vorhin dieses Bild verwendet von an den Rollstuhl gefesselt sein. Das klingt ja ziemlich martialisch, wie ein Leben in Sklaverei, in Ketten oder sowas. Das habe ich natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Ich bin in der glücklichen Situation, eine tolle Arbeit zu haben. Ich leide keine wirtschaftliche Not. Ich bin gesund und glücklich. Also das sind ganz viele Sachen, die ich auf der Habenseite habe. Und aus diesen Sachen oder mit diesen Dingen bilde ich mir ein, kann ich mir sehr viel Freiheit leisten und erlauben. Also ein Beispiel, ich arbeite im Moment auch im Homeoffice zu Hause an meinem Schreibtisch, und gestern war das Wetter so schön, da habe ich gesagt, weißt du was, es ist jetzt 12.30 Uhr, ich mache jetzt eine schöne Mittagspause, setze mich anderthalb Stunden raus auf die Terrasse in die Sonne. Das ist eine Kleinigkeit, aber dass ich das machen kann, dass ich diese Möglichkeit habe, mir bedeutet das wirklich sehr viel.
Aber es hängt ja damit auch zusammen, dass du den Blick dafür hast, den Blick dafür, diese Momente der Freiheit zu erleben und wahrzunehmen, oder? Wo erlebst du diese Freiheit noch?
Also ich glaube, das ist etwas, was ich gelernt habe oder lernen musste, einfach durch die Situation des Lebens mit einer Behinderung, dass ich sehe, wo sind die schönen Seiten im Leben. Ich gucke da, glaube ich, wirklich genauer hin, als das andere Menschen machen. Wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, Richtung Funkhaus fahre, hinter mir steht die Sonne, der Feldberg leuchtet im strahlenden Sonnenschein, mir geht dabei das Herz auf. Ich kann mich da wirklich richtig drüber freuen. Oder wenn im Frühjahr links und rechts dieser blöden Autobahn die wunderschönen Büsche blühen. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber wirklich, es ist nicht übertrieben. Ich empfinde das als ganz, ganz große Freude, als großes Glück.
Und das ist auch so ein Stück Freiheit für dich?
Auf jeden Fall. Also diese Dinge zu sehen und zu erleben und wahrzunehmen, das ist natürlich auch ein Ersatz. Ich wäre sehr gerne mal durch die Alpen gewandert, von Hütte zu Hütte. Weißt du, wie das andere Leute machen, wenn mir Freunde davon erzählen, werde ich schon ein bisschen neidisch. Aber ich muss sagen, dass ich sehen kann, was in meinem Alltag an tollen Dingen auf mich wartet, das entlastet mich sehr. Das macht mich frei von Wünschen, die ich nicht realisieren kann. Ich muss nicht durch die Alpen wandern, um Glücksmomente zu erleben. Ich kann diese Glücksmomente in meinem Alltag erleben. Ich kann sie da einbauen. Ich muss aber bereit sein, sie zu sehen. Und das ist ein Stück sich freimachen von äußeren Zwängen und sich einlassen auf das, was da ist.
Das war Andreas Winkel mit Lebenserfahrungen zum Thema Freiheit. Er ist an den Rollstuhl gebunden. Und wir wollen das jetzt mit dem Psychologen Nico Rose ein wenig vertiefen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie in Dortmund. Und es geht uns um die Frage, ob und wie wir in einer Unfreiheit dennoch frei bleiben können. Petra Diebold hat ihn dazu befragt.
Herr Rose, kann man denn als Mensch frei sein, wenn man äußerlich so eingeschränkt ist wie wir derzeit?
Ein uneingeschränktes Ja von meiner Seite. Ich habe mir ein wunderschönes Zitat herausgesucht. Das stammt von Viktor Frankl. Der war jüdischer Arzt und hat einige Jahre dann seines Lebens in verschiedenen Konzentrationslagern verbracht und hat darüber später sehr tolle Bücher geschrieben. Das Zitat lautet: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also wir haben immer die als Menschen, ich glaube, das unterscheidet uns auch vom Tier, zu entscheiden, wie wir uns auf äußere Verhältnisse verhalten wollen.
Mhm. Herr Rose, nun haben Sie ja genau das gerade erforscht, wie Menschen sich fühlen in dieser Corona-Krise mit all diesen Beschränkungen. Kann man sich da auch frei fühlen?
Ich glaube schon. Also zum einen haben ganz viele Menschen jetzt entdeckt, dass sie dankbarer sind als vorher. Das heißt, sie merken natürlich, ich bin eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. Ich darf nicht mehr so viel machen wie vorher, zumindest vorübergehend. Und auf der anderen Seite bemerken sie eben, dass sie zum Beispiel dankbarer sind für die kleinen Dinge des Alltags oder auf einmal wird die schöne Wohnung oder der Garten wieder attraktiv, den man vorher vielleicht gar nicht bemerkt hat. Und das meine ich damit. Also wie ich mich auf die äußeren Einschränkungen verhalte, wie ich mich darauf einstelle, das ist eine persönliche Entscheidung und in dieser Entscheidung liegt Freiheit.
Nun können das aber nicht alle, wie wir wissen. Also nicht alle Menschen haben diese Möglichkeit, den Blick auf was anderes zu lenken oder die Blickrichtung zu verändern. Wie kommt man denn zu innerer Freiheit? Weil es klingt ja sehr schön, diese innere Freiheit.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist tatsächlich, den Blick darauf zu richten, was trotzdem gut oder vielleicht zumindest mal akzeptabel ist. Und wir haben da leider eine Schwäche, die ist quasi eingebaut in unser Gehirn. Also unser Gehirn mag eigentlich erstmal Dinge anschauen, die nicht so gut funktionieren. Das zieht unsere Aufmerksamkeit. Also alles, was brennt, alles, was gefährlich ist, das zieht natürlicherweise die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir müssen das im Grunde ein Stück weit trainieren, trotz allem den Blick ein Stück weit darauf zu richten, was jetzt gerade gut, angenehm ist. Und das ist ein Stück weit etwas, was man trainieren kann. Und das steht meiner Meinung nach auch prinzipiell jedem Menschen offen.
Oh, wie kann man das trainieren? Können Sie uns da noch einen Tipp geben?
Das kann zum Beispiel auf eine ganz einfache Art anfangen, dass man sich einen Zettel neben das Bett legt und einen Stift. Und jetzt vielleicht nicht jeden Abend, dann wird es so ein bisschen zum Zwang, aber so jeden zweiten Abend mal kurz den Tag durchgehen und überlegen, was ist heute trotzdem gut gelaufen? Oder vielleicht auch nur, worüber habe ich mich gefreut, wofür bin ich dankbar? Und das tatsächlich aufschreiben. Das hat übrigens auch tatsächlich einen stimmungsaufhellenden Effekt. Das hat man in verschiedenen Untersuchungen festgestellt.
Frei trotz äußerer Unfreiheit ist möglich. Und wir sprechen gleich noch weiter, Herr Rose, über den Stress der Freiheit. Den gibt's ja auch. Also man hat so eine riesige Vielfalt an Möglichkeiten. Und da kann diese Freiheit, diese Wahlfreiheit schon ganz schön anstrengend sein. Ist das heute, diese Wahlfreiheit, auch so ein Stück zur Belastung geworden?
Also es kann auf jeden Fall zur Belastung werden. Das hat man in verschiedenen Experimenten gezeigt. Es gibt da einen Begriff im Englischen in der Forschung, den nennen wir Choice Overload, also quasi eine Entscheidungsüberlastung. Mhm. Und da zeigt sich, dass wenn Menschen mit zu vielen Alternativen konfrontiert werden, also mal angenommen, ich habe nicht nur 6 Konfitüren-Varianten im Supermarkt, sondern 60, dann kann es sein, dass die Menschen sich davon so erschlagen fühlen, dass sie sich tatsächlich in dem Augenblick entschließen, sich gar nicht zu entscheiden. Also sie kaufen dann nichts. Und das gibt's natürlich auch im Leben allgemein. Ich sage immer, wenn man früher der Sohn vom Schuster war, dann ist man auch Schuster geworden, ohne Wenn und Aber. Und heute können die Menschen alleine in Deutschland aus mehr als 20.000 Studiengängen auswählen. Mhm. Und dann sind noch nicht mal die ganzen Ausbildungen hinten dran, wirklich nur Studiengänge. Und das kann natürlich belastend wirken, vor allen Dingen, weil es zumindest suggeriert, dass ich ja auch immer mehr verpassen kann. Mhm. Also je mehr Auswahl ist, umso mehr verpasse ich auch, wenn ich mich einmal entschieden habe, zumindest in so einer hypothetischen Welt.
Mhm. Da könnte ja so der Eindruck aufkommen, also wenn ich mich binde, egal ob an einen bestimmten Beruf, an einen bestimmten Ort oder an einen Menschen durch Heirat, dann verliere ich ein Stück Freiheit, indem ich, wie Sie schon sagen, was verpasse.
Das ist richtig. Ich würde aber argumentieren, dass man durch solche Entscheidungen auch andere Freiheiten gewinnt. Also man opfert sozusagen bestimmte Freiheiten, um dann andere Freiheiten in sein Leben zu holen. Ich habe vor mittlerweile fast 10 Jahren geheiratet, habe also tatsächlich dann allen anderen Damen abgeschworen und damit eine gewisse Freiheit zumindest theoretisch verloren und dafür ganz viele andere tolle neue Freiheiten gewonnen. Also zum Beispiel muss ich mich jetzt nicht mehr entscheiden. Das ist auch eine Freiheit. Ich muss nicht mehr jeden Freitag und Samstag in die Disco rennen und da auf mein Glück warten. das ist ja am Ende des Tages auch manchmal so ein bisschen zwanghaft in der Jugend. Also von daher habe ich durch die Heirat ganz, ganz andere Freiheiten gewonnen und ich bin tatsächlich mit der Entscheidung sehr glücklich. Ich kann es nur empfehlen.
Ansichten und Erfahrungen zum Thema Freiheit, dem Stress der Freiheit und auch der inneren Freiheit, die man in einer eingeschränkten äußeren Freiheit bewahren kann, waren das von Nico Rose. Er ist Wirtschaftspsychologe und als solcher Professor in Dortmund. Das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.